Ich habe heute mal wieder mein Lieblingsthema, das Evangelium der Erlösung. Durch Jesus Christus sind wir doch erlöst und dieses Evangelium, es muss verkündet werden. Und ich glaube nicht, dass es euch schon aus den Ohren raushängt. Und wenn, dann ist es gut, weil es soll aus uns rauskommen, nicht aus den Ohren, sondern aus unserem Mund. Es soll auch weiter verkündet werden. Aber es soll das wahre, das echte, das klare, gute Evangelium verkündet werden und nicht ein verwässertes, nicht ein verreligiöstes oder ein Evangelium, das durchsäuert ist mit Irrlehren, sondern das klare Evangelium vom Kreuz. Und jetzt lese ich da mal drei Verse, Johannes 19, 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Und sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also, das Erlösungswerk ist vollbracht. Jesus hat es selber gesagt, seine letzten Worte am Kreuz, bevor er starb, es ist vollbracht. Aber da muss ich doch eigentlich die Frage stellen, ja, was ist eigentlich vollbracht? Und von was hat er uns erlöst? Von was hat Jesus uns wirklich erlöst? Epheser 1,7 und Kolosser 1,14 geben uns da ganz klare Auskunft. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, die Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und im Kolosser, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Erlösung von der Sünde und von den Sünden, also der Sünde und den Sünden. Das ist einfach das A und O des Evangeliums, weil die Sünde ist das Grundproblem der ganzen Welt. Aufgrund der Sünde gibt es die ganzen Schwierigkeiten, alles, das ganze Dilemma der Welt begründet sich auf die Sünde, die Adam begann. Und von dort aus entstanden dann die Sünden, die dann die weiteren Menschen begangen haben. Die Schrift sagt ja, die Welt liegt im Bösen und es liegt sie wegen der Sünde. Und das sagt uns 1. Johannes 5,19, dass sie im Bösen liegt. Aber Jesus hat mit seinem Blutopfer ein vollkommenes Sündopfer gebracht und dieses Sündopfer hat die Erlösung vollbracht. Hebräer 9,12 und 15. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also, nicht mit Tierblut, sondern mit seinem menschlichen heiligen Blut ist er in das Heiligtum gegangen, so wie der hohe Priester eben früher in den Tempel vorne in das Allerheiligste gehen musste, mit Tierblutopfer. Und er sagt, der Hebräerbrief hat er uns eine ewige Erlösung erworben. Nicht bloß für ein paar Tage oder ein paar Stunden oder für ein Jahr, sondern eine ewige Erlösung hat er erworben, erkauft, dafür bezahlt, sagt uns das. Und das, der Vers 15 sagt uns zur Erlösung von den Übertretungen, das heißt von den Sünden. Und das ist das Wichtigste, weil ohne Sündenvergebung, ohne Erlösung von der Sünde, bleibst du in deinem Sumpf der Schwierigkeiten, der Probleme, der Krankheiten, was weiß ich, des Fluches halt einfach. Gott selbst hat ein Sündopfer, ein Heilsopfer, ein Blutopfer gebracht. Und das für alle Menschen. Und deshalb spricht man hier in der Bibel vom Lamm Gottes. Also nicht ein Lamm, das Menschen gebracht haben, sondern ein Lamm, das Gott gebracht hat. Und ja, es war eigentlich in Wirklichkeit nicht ein Lamm, sondern es war ein Mensch. Aber es wird halt als Lamm Gottes bezeichnet, weil ja vorher Lämmer geschlachtet wurden. Das ist ja dann zum besseren Verständnis. Und das hat auch Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kam, gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist eine gute Aussage. Die Sünde der Welt, also nicht die Sünden der Welt steht hier, sondern die Sünde schlechthin. Er nimmt die Sünde Adams weg. Jesus ist der zweite Adam, heißt es. Das ist der, der wieder alles hergestellt hat, was der erste unterm Strich verbockt hat. Also nicht mehr Menschen bringen ein Tieropfer für ihre Sünden im Neuen Testament, so wie es im Alten war, sondern jetzt hat sich Gott diesem Problem angenommen. Unserem Grundproblem hat sich Gott angenommen. Ja? Und deshalb hat er ein Opfer gebracht für uns. Nicht mehr wir opfern irgendetwas. Dann ist es auch Blödsinn, wenn in einer heiligen Messe eine Opferung gemacht wird, weil das Opfer ist schon vollbracht. Es muss nichts mehr geopfert werden. Eine ewige Erlösung ist bereits erworben. Also, und das ist für uns umsonst. Das heißt, kostenlos. Nicht umsonst, dass nichts taugt oder nichts bringt, sondern es ist für uns kostenlos. Durch den Glauben an dieses Opfer haben wir praktisch das Ergebnis davon. Und das ist einfach und gut und perfekt. Da hat eigene Leistung einfach keinen Raum. Da kann eigene Leistung einfach nichts hinzufügen. Jesus hat die Erlösung, die Rechtfertigung für uns erworben. Er hat sie erkauft, er hat sie verdient, können wir auch sagen. Das heißt, wir müssen uns nicht selber unsere Erlösung verdienen. Das wäre auch gar nicht möglich. Aber wir haben es geschenkt bekommen. Ein Sünder, er kann sich nicht selbst erlösen, weil er eben ein Sünder ist. Ja, das wäre fast so ein Münchhausen-Prinzip, dass ich selber an seinem Zopf aus dem Sumpf rausziehen möchte. Das geht genauso wenig, wie ein Sünder sich selbst erlösen könnte. Ja, ein selbstgerechter, religiöser Mensch hat damit aber Probleme. Aber er muss erkennen, dass es ohne Gottes Gnade, ohne die Erlösung in Christus Jesus nicht geht. Da hat er keine Chance. Ja, und der Selbstgerechte, der sich gerne selber auf die Schulter klopft, weil er so toll und so super und so brav ist und so fleißig irgendwie was tut, um Gott zu gefallen, der hat da einfach ein Problem mit dieser Sache. Aber die Tatsache ist, er ist auch ein Sünder. Der Römer 3, 23 sagt, denn alle haben gesündigt und sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es aber weiter im Vers 24. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Genau diese Erlösung, die er vollbracht hat, das heißt hier umsonst gerechtfertigt, umsonst sündlos gemacht, umsonst vergeben. Keine Leistung von menschlicher Seite her. Nur das Annehmen im Glauben, was der zweite Adam, Jesus Christus, am Kreuz vollbracht hat. Es geht hier im Römer 3, mit Vers 25 weiter, da sagt der Paulus, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter die Nachsicht Gottes. Also ein Sühneort dort auf Golgatha ist ein Ort der Sühne. Dort wurde was gesühnt, dort wurde die Sünde gesühnt. Die Sünde der Welt, die Sünde Adams und die Sünden der ganzen Menschheit wurden dort gesöhnt durch dieses eine Blutopfer. Und es konnte geschehen, weil sein Blut, Jesu Blut, war heilig, es war sündlos. In seinem Blut war die Sünde nicht drin von Adam her, weil er war nicht von Adam Abstammung, sondern er war Gottes Sohn und nicht Adams Sohn. Gut, und das heißt, wenn die Sünden gesöhnt sind, dann werden sie nicht mehr an einen Sünder gesöhnt, weil Jesus dort die Sünde auf sich nahm. Er wurde praktisch der Sünder und er wurde als Sünder dort gestraft und der Lohn oder die Strafe für die Sünde ist halt einfach der Tod. Und deshalb musste Jesus dort sterben. Also wir werden nicht mehr, die Glaubenden, muss ich sagen, wir die Glaubenden werden nicht mehr wegen unseren Sünden gestraft, weil sie gesöhnt wurden durch das Blutopfer Jesu, weil bereits Jesus gestraft wurde. Also, es ist eine riesengroße Gnade. Wenn du darüber nachdenkst, kommst du drauf. Und du sollst darüber nachdenken, damit in deinem Herzen das Ganze sich total fest verankert. Also Herzensglaube, eine völlige Überzeugung entsteht. Weil wenn du bloß eine Information hast und irgendwo im Kopf abspeicherst, dann bewirkt es noch nicht gerade so den Riesenwurf. Aber wenn sie das in dir, in deinem Herzen festigt und das zu einer Überzeugung wird, dann wird es lebendig und dann bekommst du auch die guten Ergebnisse davon. Also, vielleicht ist dir ja das noch gar nicht so bewusst, aber wegen deiner Sünde und auch meiner Sünde wurde Jesus so gestraft. Wenn du den Film Die Passion gesehen hast vor Jahren, vielleicht schaut man auch wieder mal an, da ist es sehr deutlich dargestellt worden, wie Jesus da geschlagen wurde und ausgepeitscht und misshandelt wurde. Das ist wegen dir und mir passiert. Nicht wegen Jesus. Einfach wegen dir und mir. Und das muss man wissen. Und dann sehen wir eigentlich, wir hätten es selber nicht aushalten können. Wir hätten sonst das alles erleiden müssen. Wegen unserer Bosheiten hat es aber er erlitten und nicht wir. Also, du musst es nicht selber tragen, wie manche religiöse Leute meinen, wenn sie krank sind, ja, das müssen wir halt einfach tragen, das hat uns Gott so aufgelegt. Nein, nein, nichts und niemand. Ein Gläubigen nicht, vielleicht beim Ungläubigen, das kann ja sein, aber bei einem Gläubigen, beim wirklich Gläubigen nicht, weil die Erlösung vollbracht ist, weil Jesus das getragen hat. Die Krankheiten, die Strafe der Sünde und den ganzen Fluch ist Jesus aufgelegt worden. Er musste es tragen und nicht du und nicht ich. Aber eben vorausgesetzt, du hast wirklich Jesus als deinen persönlichen Erlöser angenommen. Und nur Jesus und nicht sonst noch irgendwas dazu. Also nicht Jesus plus meine eigenen Werke, plus irgendwelche Heiligen, plus die Maria, plus Amulett, plus irgendeine andere Religion auch noch mit dazu mischen. Nein, Jesus vermischt sich nicht mit anderen. Entweder er oder die anderen. Alles andere funktioniert nicht. Und deshalb möchte ich meine Hände nicht ins Feuer legen für die, die, ja, sowieso Jesus, aber auch noch Maria und aber auch noch dieses und jenes und zu den Heiligen und zu den Engeln und was weiß ich, was alles gibt. Ich möchte für diese Leute nicht die Hand ins Feuer legen, sage ich immer so, weil das heißt eigentlich unterm Strich, naja, Jesus ist schon ein guter Mann gewesen. Aber irgendwie hat es doch nicht alles so funktioniert. Ich muss mir noch ein bisschen was dazu tun. Ja, das heißt eigentlich Zweifel, das heißt Unglauben. Und das wirkt das ganze Echte ab. Also Jesus und sonst nichts. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er starb wegen der Sünden. Sonst keiner, keine Maria und kein Heiliger und kein Religionsstifter, sondern nur er. Also, und wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, das heißt, dass du eine Lebensübergabe gebetet hast, dein Leben ihm gegeben hast und ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast und zum Erlöser deines Lebens, dann zählt es. Okay, also wir sagen ja alle schon, Jesus ist der Herr, aber dieser Gedankengang, der ist ein bisschen niedergedroschen. Früher war das was anderes, da hatten Menschen Herren. Ja, in modernen Zeiten ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, einen Herrn zu haben, weil jeder selber so ungefähr der Herr ist. Ja, der Herr so und der Herr dies und das. Alle werden als Herr bezeichnet, aber früher war das anders. Da war zum Beispiel auf dem Bauernhof der Bauer der Herr und die Bäuerin die Frau und die anderen waren halt die Diener, die Knechte, die Mägde und was weiß ich, was alles gegeben hat. Und denen haben sie gedient. Uneingeschränkt. Und was der Herr gesagt hat, das war Gesetz und das mussten sie auch so tun. Also sie gehörten zu diesem Haus des Bauern und vollbrachten dort ihren Dienst. Oder auch einem Landesfürsten oder einem König eines Landes, das war der Herr und die anderen waren die Diener. Punkt aus. Und so muss man das auch sehen mit Jesus. Er ist der Herr. Bloß, dass Jesus halt ein besserer Herr ist, eigentlich der beste Herr, den du noch haben kannst. Das ist noch der Unterschied. Bei Menschen ist es nicht unbedingt sicher, aber bei Jesus weißt du, du hast den besten Herrn, du hast den Herrn, der dich so sehr liebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Ja, andere Herren, die würden dich hinschicken, weil ein Bauernopfer braucht man ja, aber Jesus hat es selber getan, aus lauter Liebe und Gnade. Okay, und so gehörst du ihm und du dienst ihm. Und du kannst ein guter und treuer Knecht sein, du kannst aber auch so ein Knecht sein, dem man nicht recht viel anvertraut, aber deshalb bist du nicht verloren, aber dann hast du halt auch nicht so viel von ihm anvertraut bekommen. Und ja, wer treu ist, der wird über Größeres gesetzt, sagt Matthäus 25, 21, ich lese es einmal vor. Der Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Also, der Herr ist der Herr und wir sind seine Diener. Und die Kinder natürlich auch. Ja, nicht vergessen, dass wir nicht wieder in eine Form zurückfallen, dass wir immer bloß nur Diener sind. Wir sind Kinder des Herrn. Wir sind Kinder Gottes. Und Erben, das muss man natürlich da mit dazu sehen. Aber jetzt zurück zum Erlösungswerk. Das hat Jesaja im Kapitel 53 schon wunderbar in prophetischer Vorausschau niedergeschrieben. Das lese ich jetzt mal vor, ab Vers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen oder Wunden ist uns Heilung geworden. Wir irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen, durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. So, das sind jetzt 7 lange Verse gewesen. Gehen wir da mal durch. Also, er war verachtet und verlassen, mit Schmerzen und Leiden vertraut. Kann man sich ja gut vorstellen, wenn man da so am Kreuz hängt. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, weil er so misshandelt und verunstaltet wurde. Aber unsere Leiden, unsere Krankheiten, Schwachheiten und Schmerzen hat er da getragen. Wegen unserer Sünden wurde er von Gott geschlagen, bestraft und niedergebeugt. Durchbohrt heißt es hier, ja, mit den Nägeln und der Lanze, durchbohrt wegen unserer Sünde. Die Strafe lag auf ihm, das müssen wir auch ganz und fest einprägen. Die Strafe lag auf ihm. Nicht, dass jemand meint, er wird gestraft von Gott wegen seinen Sünden. Nein, wenn du glaubst, liegt die Strafe auf ihm. Und durch seine Wunden, durch seine Striemen ist uns sogar auch noch Heilung zuteil geworden. Also er hat für uns Heilung erworben. Und wenn du das im Glauben sehen und nehmen kannst, dann fließt auch Heilung immer mehr in deinen Körper. Er sagt im nächsten Vers weiter, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also wieder eine ganz klare Aussage. Ihn hat unsere Schuld, unsere Sünde getroffen. Das heißt, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, ist er dahin gegangen, stumm. Hat sich nicht gewehrt, hat das alles über sich ergehen lassen. Und er ist ja tatsächlich richtig gehend geschlachtet worden. Und warum? Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, haben wir gerade gelesen. Im Vers 10 heißt es, er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Ja, ein Sündopfer, ein Schuldopfer, ein Opfer wegen der Schuld, die die Leute aufgeladen haben, eben wegen der Sünden. Und nun im letzten Vers, Vers 11, sagt er hier, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also er hat deine und meine Sünde und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, die Sünde Adams auf sich geladen. Ja, das ist das Grundproblem. Und das müssen wir wissen. Und damit hat er auch die Folgen der Sünde, den Fluch, den Tod, die Krankheit, Schwachheit, Gebrechen, Schmerzen, Armut, jeden Mangel, alle dämonische Aktivität, die Trennung von Gott letztendlich und die Trennung von all seinen göttlichen Segnungen, die ja die Menschheit dann erreicht hat nach dem Sündenfall, das hat Jesus alles auf sich genommen. Ja, Mangel zum Beispiel, Armut, er hatte nichts mehr. Null und nichts. Pudelnackt am Kreuz, festgenagelt, nichts mehr. Und obendrein, das Schlimmste für ihn war, er wurde von Gott getrennt. Er sagte ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war von Gott getrennt. Und genau das ist das, was die Sünde bewirkt. Trennung von Gott. Er wurde zum Sünder und dann ist er als Sünde dort gekreuzigt worden, hat diese Trennung eben auf sich nehmen müssen, damit wir nicht mehr von Gott und seinen Segnungen getrennt sein brauchen. Das ist so toll. Und ja, vielleicht denkst du, warum sagt der Hans das so oft und immer wieder das Gleiche? Ich sage es deshalb, weil es soll bei uns sitzen Und es soll wie, wenn man schon sagt, aus der Pistole geschossen kommen, wie zum Beispiel 6 mal 6 ist 36. Oder muss von euch irgendwer nachrechnen, 6 mal 6, wie viel ist das jetzt? Das weiß man, 6 mal 6 ist 36, ja. Und genau so zackig muss es herauskommen aus deinem Herzen, aus deinem Mund, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, dass er der Sünder wurde, der gestraft wurde und dass du seine Gerechtigkeit hast. Das muss sitzen, unbedingt, weil wenn der Lügner oder religiöse Leute dir etwas Falsches wieder eintrichtern wollen, dann musst du was zum Entgegensetzen haben. Da musst du wissen, was geschrieben steht und sagen, es steht geschrieben, durch seine Striemen sind wir geheilt zum Beispiel, wenn Krankheit kommt. Ja, die Strafe lag auf ihm, wenn der Feind dir sagt, ja, weil du gesündigt hast, jetzt wirst du gestraft. Nein, die Strafe lag auf ihm. Er hat unsere Sünden sich selber aufgeladen. Das muss einfach rauskommen aus dir. Und wenn das nicht so kommt, dann musst du dich noch viel mehr damit beschäftigen, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Also, er trug dort die Sünden der ganzen Welt und vor allem die Sünde Adams. Wenn du das einmal kapierst, die Sünde Adams, diese blöde Erbsünde, ist von dir weggenommen. Sie wurde auf Jesus gelegt. Sie ist weg und dann hat sie auch keine Auswirkung mehr. Weg ist sie einfach und all ihre bösen Folgen verschwinden dann auch aus deinem Leben. Ja, so viele Christen sitzen da und verstehen die Welt nicht mehr, warum das in ihrem Leben einfach nicht läuft. Da musst du dann dein Fokus zurück zur Ursache, nicht zur Ursache der Sünde, sondern zur Ursache der Erlösung von der Sünde. Da musst du deinen Blick hinrichten. Und dann wird sich nach und nach was verändern. Umso mehr das in dich eindringt und in dir zum Leben wird, umso mehr werden auch die Ergebnisse kommen. Weil der Teufel zurückweichen muss und die Schwierigkeiten von dir ablassen müssen. Es geht nicht anders, weil bezahlt ist. Weil die Sünde einen anderen getroffen hat, die trifft dich nicht mehr. Probleme und Schwierigkeiten, die die Menschheit haben, jedes Übel wurzelt in dieser blöden Sünde. Und deshalb hat Gott sich da eine Lösung ausgedacht. Die schlimmste Lösung für ihn, seinen eigenen Sohn zu opfern. Aber es gibt keine andere Lösung, weil ein sündloser Mensch her musste. Und da kam Jesus ins Spiel. Ohne Sünde gäbe es auf der Welt keine Probleme. Der Sündenfall hat die Probleme erst reingebracht. Weil die Trennung von Gott natürlich Probleme bewirkt, da ist der Segen weg. Wenn der Segen weg ist, kann der Unsegen, der Fluch und der Satan und das ganze Zeug sein Unwesen treiben. Okay, also, Sünden sind oft einmal die Ursache für Probleme, das ist richtig. Deshalb müssen wir diese Erlösung erkennen, damit wir diese Sünde losbringen, dass Vergebung ist. Und dann wirst du auch noch, das ist ja das Schöne, verändert, damit du nicht mehr sündigst, damit du das nicht mehr tust und dass der Segen fließen kann. Jesus sagte zum Beispiel zu dem Mann, der am Teich Bethesda war und geheilt wurde, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Das sehen wir, es hängt irgendwie mit der Sünde zusammen, das Ganze. Aber es muss nicht, ja. Dass jeder meint, ah ja, ich habe da Probleme, ich bin krank, muss eine Sünde da sein. Oder wie es oft heißt, ja, die Vorfahren schuld und der ganze Firlefanz. Und selbst wenn da was wäre, dann bring das hin ans Kreuz, dann ist es gesünd und dann trifft es dich nicht mehr, okay? Aber bei dem Blindgeborenen, da haben sie ja dann gefragt, die Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Steht in Johannes Kapitel 9. Kann man ja sich ausdenken, ja, der ist jetzt so blind geboren worden, muss er irgendwie seine Eltern oder Vorfahren gesündigt haben, weil das Baby im Mutterleib kann ja noch nicht gesündigt haben, oder? Das ist genauso, wie heutzutage die Christen oft einmal eben dann rumsuchen an den Vorfahren und der Opa war im Krieg und hat da vielleicht dieses oder jenes getan oder keine Ahnung. Aber das ist nicht mehr das Thema im Neuen Bund. Hier hat Jesus gesagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Ja, es liegt nicht das Problem an irgendeines Menschen Sünde, außer natürlich an der Sünde Adams. Weil wenn Adam nicht gesündigt hätte, hätte es eine Blindgeburt auch nicht geben können. Das sind Folgen vom Sündenfall. Aber das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also weder die Eltern noch Vorfahren noch er selber hat gesündigt. Das war nicht der Grund für die Blindgeburt. In dem Fall heißt es, damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Also die Heilung, das Werk Gottes ist offenbar geworden an diesem Mann. Aber jetzt nicht falsch denken, ha, dann war es ja Gott, hat ihn von klein an schon blind sein lassen, dass er noch, ich glaube, 40 Jahre oder wie alt er war, dann er sich verherrlichen konnte. Also so, glaube ich, kann man es nicht sehen. Aber er war halt einfach aus irgendeinem Grund blind. Keine Ahnung, was da für Krankheitsbilder gibt. Bin kein Augenarzt. Aber das Werk Gottes ist offenbar geworden an ihm, als er wieder geheilt wurde und wieder sehen konnte. Also sehen wir, Sünde kann die Ursache sein, muss aber nicht. Aber Adams Sünde ist grundsätzlich die Ursache für irgendwelche Schwierigkeiten, Krankheiten, Fluch und so weiter. Deshalb schauen wir auf die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann haben wir das Problem losgebracht. Sobald wir hinschauen auf das Kreuz, fängt der Heilige Geist an, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. So wie die Israeliten auf die ehere Schlange schauten, als sie von Schlangen gebissen wurden, wären sie ja gestorben. Mose hat auf Anweisung Gottes eine eherne Schlange auf seinen Stab gesteckt und jeder, der dort hinschaute, empfing Heilung und auch Vergebung natürlich, weil eben dieser Schlangenbiss war, weil sie gesündigt hatten. Okay, jeder von uns hat gehört, dass es wichtig ist, in welcher Position das er ist. Ist er in der Position eines Sünders oder ist er in der Position eines Gerechten? Ist er in der Position in Christus? Oder ist in der Position in Adam, ja, vom Stammbaum her. Das ist das Wichtigste. Die Position ist ausschlaggebend. Und die Position in Christus heißt, die Sünde ist gesühnt, vergeben, vergessen, ausgelöscht, als wäre sie nie geschehen. Du hast seine Gerechtigkeit angezogen und deine sündige Natur ausgezogen, hat sie Jesus übergeben. Und er hat sie getragen ans Kreuz. Ein Ungläubiger, der muss seine Sünden selber ausbaden, das ist auch klar. Also da, für den gilt es einfach nicht, was für uns gültig ist. Das müssen wir schon unterscheiden. Aber auch der religiös Gläubige, der so gläubig tut, aber eigentlich nicht glaubt, ja, der das Erlösungswerk Jesu gar nicht richtig sieht oder richtig beurteilt, der kann auch Probleme haben wegen seinen Sünden. Weil wenn er zwar von Jesus redet, aber nicht Jesus als wirklich als Erlöser sehen kann, die Sündenvergebung nicht sehen kann, dann hat er ein Problem. Dann hat er ein richtig gehendes Problem. Der hat es nicht richtig eingeordnet, nicht richtig beurteilt. Und dann spricht er damit das Urteil über sich selbst. Da schreibt der Paulus schon mal beim Abendmahl, 1. Korinther 11, 29 und 30. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Also wenn er das nicht richtig beurteilt, was da am Kreuz geschehen ist, wenn er das nicht kapiert hat und nicht richtig im Glauben angenommen hat, dann isst er und trinkt sich selbst Gericht unterm Strich. Dann sagt er, ja, Sünde ist da, bin ein Sünder, ich werde verurteilt. Und dann sagt der Paulus, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen, sind sogar gestorben aus dem Grund, weil sie nicht sehen konnten, dass sie erlöst sind von der Sünde. Und die Folge der Sünde ist der Tod und dieser vorzeitige Tod ist nicht Gottes Werk. Gott möchte, dass die Menschen gesund und gut ein Leben lang leben und wenn sie dann einmal alt sind und das Leben satt und Gott sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt kommst du zu mir, dann ist es normal und dann ist es nicht ein Siechtum und ein Hinsterben und eine schlimme Sache, sondern dann zack, schleift er ein oder fällt er um und ist einfach schon beim Herrn. Also ich glaube, wenn ein Christ stirbt, dann ist er schon beim Herrn und der Körper ist gerade erst beim Sterben oder beim Umfallen. Also er kriegt es eigentlich gar nicht mehr so mit. So in einem Nu ist der Mensch dort raus und beim Herrn, der gläubige Mensch. Ja. Also sehen wir, eine christliche Religion bloß ein wenig so spielen, das ist eine brandgefährliche Sache. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt der Römer 6,23. Das ist wirklich eine brandgefährliche Sache. Aber er sagt hier weiter, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist doch die gute Botschaft. Evangelium heißt ja, die gute Nachricht, die gute Botschaft. Und so wie die Sünde den Menschen von Gott getrennt hat, so trennt uns nun dieses Sündopfer von Jesus von der Sünde und ihren Folgen. Wir haben mit der Sünde nichts mehr am Hut und auch nicht mit den Folgen. Das muss uns total klar und bewusst werden. Ja, dann kommt nämlich Lebensqualität in dein Leben hinein, in allen Bereichen. Ja, dann stehst du immer mehr im Gnadenstrom Gottes. Der muss dich erreichen, der Gnadenstrom Gottes, weil nichts mehr dazwischen ist. Das kann gar nicht anders sein. Also nimm diesen Fokus weg von der Sünde und richte deinen Fokus auf die Gnade und das Erlösungswerk, dass die Sünde gesühnt wurde. Ein für alle Mal. So wie die Israeliten damals im Alten Testament, sie mussten da ein makelloses Opfertier sich aussuchen, ein Böckchen, ein Lamm oder die ärmeren Leute, glaube ich, eine Turteltaube oder so, ich weiß nicht, was noch alles. Ich bin da nicht ganz so firm in diesen Gesetzessachen. Und die mussten sie opfern und in den Tempel bringen, um dort von den Sünden freigesprochen zu werden. Da wurde ihre Sünde, die sie da mitgebracht haben, die wurde auf dieses Tier gelegt. Ja, diese Hände auf das Tier gelegt und dann wurde die Sünde auf das Tier übertragen und das Tier wurde dann geschlachtet und damit war die Sünde mit dem Tier weggestorben, wegbeseitigt. Und genauso ist es, wenn wir auf Jesus schauen. Er wurde auch als Sündopfer gebracht, wurde regelrecht geschlachtet und wenn wir im Glauben dahin schauen, ist es so viel, als wie wenn wir unsere Sünden auf ihn legen. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Wir legen unsere Sünden auf das Opfer, das hier, in dem Fall auf Jesus, und er stirbt mit dieser Sünde. Oder er stirbt an dieser Sünde. Und dann ist sie weg. Aber bei uns halt für alle Zeit. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, das heißt, der niemals gesündigt hatte, der kein Sünder war, den hat Gott für uns zur Sünde, zum Sünder gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden im Glauben an ihm. So einfach ist das Evangelium eigentlich. Und doch wieder so kompliziert für religiöse Leute vor allen Dingen, aber einfach für die Menschheit. Weil dieses Sündenbewusstsein eigentlich drinsteckt von Adam her. Und darum muss das erst so oft gehört werden, so oft bearbeitet werden, bis das durchbricht, bis das zur Entflammung kommt und klar wird das Ganze. Also, der Bock wurde zum Sündenbock und jetzt wurden die Sünden auf ihn gelegt. Kennt man den Spruch vom Sündenbock? Da brauchen wir einen, der Schuld hat, einen Sündenbock. Und in unserem Fall ist Jesus der, der Schuld hat an der Sache, obwohl er es nicht war. Ja, aber er wurde als Sündenbock dargestellt und hat auch als Sündenbock die Sünde getragen. Es kann auch sein, dass du mal wirklich anständig sündigst. Das gibt's. Dann bekenn ihm deine Sünde, indem dass du auf ihn schaust am Kreuz. Ja? Nicht, wie viele Christen meinen, ja, weil sie jetzt die Sünde bekennen und Vergebung beten, wird vergeben, sondern du musst auf das Opfer schauen. Ohne Opfer keine Vergebung. Das Opfer macht die Vergebung. Das Opfer macht deshalb, weil die Sünde auf das Opfer gelegt wird. Nicht, weil du bekennst und weil du um Vergebung flehst und so, sondern weil du das Opfer annimmst, das Jesus gebracht hat. Das Opfer ist für deine Sünde gebracht worden. Ob es eine kleine Sünde war oder eine große Sünde, ob du einen kleinen Schwindel gemacht hast oder ob du jemanden umgebracht hast. Das macht keinen Unterschied in dem Sinn. Opfer ist Opfer. Aber die Frage ist, kannst du das nehmen, kannst du das sehen? Und deshalb predige ich das so oft, damit das gesehen wird, damit die Sünde nicht mehr in deinem Leben Folgen hineinbringen kann, sondern dass die Gerechtigkeit ihre Folge hineinbringt, sprich den Segen. Also er ist für dich zur Sünde gemacht und du bist frei von der Sünde und allen Folgen. Und wenn die Sünde dir vergeben ist, wenn du das sehen kannst, dann fängt ein Veränderungsprozess in dir an. Du wirst immer mehr die Sünde, das Böse, das Schlechte hassen, das du vielleicht vorher getan hast und du gar nichts Schlechtes dabei gedacht hast. Du wirst es erkennen und du wirst es lassen. Den ganzen religiösen Zeug wirst du erkennen, das ist ja eigentlich total verkehrt, was mache ich denn eigentlich da? Du wirst es erkennen können und dann wirst du dich von abwenden und wirst es lassen und wirst anfangen, in der Liebe und in der Wahrheit zu leben. Weil die Schrift sagt, dass wir immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Und das geht, weil wir ja Kinder Gottes sind. Und die Kinder, wie hat einmal ein Prediger immer gesagt, wie der Vater, so die Buben. Ja? Also wir werden immer mehr in sein Bild verwandelt, in seine Ähnlichkeit. Das ist das Ziel. Und wenn ein Mensch das Böse gar nicht mehr will, dann hat er auch kein Sündenproblem mehr. Ja, wenn das schöne Beispiel ist der Raucher, hört zwar das Rauchen auf, aber das Verlangen nach der Zigarette ist immer noch da. Jetzt würde ich mir gerne wieder eine anzünden. Dann ist das Innere nicht passiert. Es ist so wie der Sünder, der das Gebot kriegt und ich möchte aber schon gerne mal wieder sündigen. Mal so richtig einen reinhauen. Aber ich darf ja nicht. Ja, das ist der, dem eigentlich nicht vergeben ist, sondern das ist der, der bloß Gebot gekriegt hat. Und der, dem vergeben ist, der das Opfer angenommen hat, der will das gar nicht mehr. Der Raucher, der richtig frei ist, der will überhaupt nicht mehr rauchen. Das stinkende Zeug, sagt er da. Das ist der Unterschied. Ja, bei uns im Hauskreis haben wir eine Frau dabei, die ist in der Nacht um 12 noch ab und hat sich eine Schachtel Zigaretten geholt, weil das Verlangen so stark war. Dann haben wir für sie gebetet und dann haben wir auch einen Geist ausgetrieben, das ist ein Suchtgeist, und dann war das Verlangen weg. Die interessierte Zigarette seit dieser Zeit nicht mehr. Ich weiß schon, über 20 Jahre her ist. Die raucht nicht mehr. Ein anderer, der hat aufgehört, weil sie gesagt haben, das Rauchen gefällt Gott nicht. Aber das Verlangen war nicht weg und nach irgendeiner Zeit hat er wieder angefangen. So ist es auch mit der Sünde. Also, du brauchst nicht mehr sündigen, wenn du wirklich Jesus als dein Erlöser und Opfer siehst. Du willst gar nicht mehr sündigen. Das ist der ganz große Unterschied. Nicht, du darfst nicht sündigen, weil sonst die Strafe kommt. Nein, du willst es nicht mehr. Du lebst in der Liebe Gottes, im Frieden Gottes, in der Gnade Gottes. Das Gesetz kann den Menschen nicht verändern, das Gebot. Oberflächlich vielleicht ja, eine Zeit lang, aber innerlich kann das Gesetz es nicht tun. Das kann die Gnade durch den Geist Gottes. Also, da kommen wir schon langsam ans Ende der ganzen Sache. Haben wir zusammengefasst. Wegen deiner und meiner Sünden wurde Jesus, der Sündlose, verurteilt und gerichtet zum Tod am Kreuz. Wegen deiner und meiner Stelle zur Schlachtung geführt. Ja, und weil bereits Jesus gerichtet wurde, alles auf ihm lag, braucht weder auf dir noch auf mir irgendetwas Sündiges gerichtet werden. Und so wertvoll ist der Glaube an dieses Opfer von Jesus. Du wirst nicht mehr gestraft, wenn du auf ihn hinschaust. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Das ist Gnade. Das ist nicht Gesetz, das ist Gnade. Große Gnade ist es. Also lasst uns immer wieder hinschauen auf dieses Opfer. Sag nicht, ja, jetzt habe ich es gehört, jetzt weiß ich, das ist abhaken, Akte XY, verstauen. Nein, tu das von mir aus täglich. Oder wenn du Abendmahl feierst, dafür ist es da, dann schaust du auf dieses Opfer hin. Und da isst du sein Fleisch, seinen Leib, seinen sündlosen, makellosen, total gesunden Leib, dieses Fleisch isst du. Und es strömt auf dich über. Seine Gesundheit kommt auf dich. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit kommt auf dich. Und wenn du diesen Wein trinkst, dann ist es sein Blut, das keine Sünde in sich hat. Es nimmst du auf. Ja, das ist zwar jetzt eine Bildersprache, aber es zählt für dich, weil du es glaubst. Ja, das Lamm Gottes wurde bewusst für dich geopfert, weil du gesündigt hast. Aber damit ist er eben auch alles von dir weggenommen. Das ist das Wertvolle an der Erlösung. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Es ist vollbracht. Und keine Sünde kann die Beziehung zu Gott trüben. Du kannst noch viel intensivere Gemeinschaft mit ihm haben, wie du bis jetzt vielleicht kennengelernt hast. Wenn du diese Wahrheiten, die ich dir heute gesagt habe, wenn du die ernst nimmst und dich damit beschäftigst und das durchkaust, dann wirst du sehen, du wirst immer mehr eine Beziehung mit deinem himmlischen Papa, mit Jesus und dem Heiligen Geist bekommen und du wirst immer mehr von seinen Segnungen profitieren. Sein Schutz wird größer, die Probleme werden weniger und wenn sie auftauchen, dann stehst du auf und weißt, wer du bist und sagst, stopp in Jesu Namen, bei mir nicht, bei mir ist keine Sünde und damit auch kein Fluch und damit auch keine Krankheit und nichts. Du weißt den ganzen Zeug zurecht und den dämonischen Mächten, du weißt sie zurecht, du schickst sie weiter, bei dir nicht. Türe zu, du bist im Haus des Herrn, da ist Frieden. Also diese Sache am Kreuz ist das A und O des Evangeliums. Lass dich nicht davon abbringen, so viele Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften gibt es, da dreht sich alles um irgendwas so außen rundherum und für alle möglichen Seminare wird gemacht. Aber das Wichtigste, das ist eine Randerscheinung, das was wirklich am Kreuz geschehen ist. Da sagen alle, ja, das wissen wir ja, der Jesus ist gekreuzigt, da hat er Sünden hat er getragen, so als wäre das so eine Nebenbeisache. In Wirklichkeit dreht sich alles um das. Das andere muss eine Nebenbeisache sein. Und so viel, so ganze komische Seminare bräuchte es nicht, wenn die Leute diese zentrale Botschaft erkennen. Ich habe früher in der ersten Gemeinde immer gesagt, ja, so viel Seelsorge und Seelsorge. Wenn die Leute sich um den Geist kümmern würden, und der Geist fit ist, dann geht's der Seele gut. Was willst du denn da noch eine Seelsorge? Und da müssen wir nochmal Sünden bekennen und da müssen wir nochmal. Und dabei ist es alles schon lang erledigt. Der Blick auf das Erlösungswerk am Kreuz ist ausschlaggebend. Mehr ist gar nicht notwendig. Halleluja, danke Jesus für das, was du getan hast. Wir preisen dich, unseren lebendigen Retter und Erlöser. Du bist so gut zu uns, Jesus. Und wir wollen dich jetzt loben und preisen und anbeten, Herr.